Halleluja, Herr, so wir preisen wir dich und wir freuen uns diesen Moment. Wir ehren dich, Herr, denn du bist König. Herr, du regierst, Herr, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Herr, wir feiern dich, Herr, an diesem Tag, Herr, weil wir wissen, du bist gut. Herr, du hast eine großartige Hoffnung für uns vorbereitet. Herr, wir danken dir für dein Wort, dass du sprichst, jetzt gerade jetzt in diesem Augenblick. Und wir wollen auf dich hören heute und wir wollen unser Herz aufmachen, dass du sprichst konkret in unsere Situation hinein. Danke dafür. Amen. Amen. Ja, das ist richtig gut, hier zu sein. Und ich glaube, jeder von uns hat viel Grund zum Danken. Auch in diesen Zeiten, in denen wir eingeschränkt leben müssen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Umarme das Leben. Und heute ist der zweite Teil, also die Fortsetzung von der Predigt von vor 3 Wochen, wo wir gemeinsam darüber nachgedacht haben, was können wir eigentlich überhaupt aus dieser Krise lernen? Was wollen wir mitnehmen in den Alltag und positiv integrieren? Denn ich glaube, es ist Gottes Wunsch, dass wir unser Leben ganz neu schätzen lernen und mit anderen Augen sehen, aus einer ganz anderen Perspektive. Letztes Mal ging es darum, wie herausfordernd es ist, Gott dankbar zu sein, egal wie die Umstände sind. Vielen hat die Krise gezeigt, in was für einem Luxus wir leben, der für uns so selbstverständlich war. Ich habe zum Beispiel bei einem großen Versandhaus einen Artikel bestellt und habe mich gewundert, dass dieser Artikel nicht am nächsten Tag sofort da war, so wie ich es normalerweise gewohnt war, und habe festgestellt, dass dieser Artikel von diesem Versandhaus sozusagen als nicht lebensnotwendig erachtet wurde, sodass ich länger warten musste. Und ich muss gestehen, dass mir nicht immer bewusst ist, wie gut es uns eigentlich geht. So, und das auch irgendwie zu schätzen. Und ich denke, dass wir ganz neu einfach darüber nachdenken dürfen. Ich liebe zum Beispiel Raffaelos. Damit es keine irgendwie Verwechslung gibt, ich liebe nicht Raffaele, ich liebe Raffaelos. So, Raffaelos, das sind Pralinen, ganz leckere Pralinen, irgendwie ummantelt mit so schönen Kokosraspeln. Und da drinnen ist eine unverschämt leckere Creme. So, und die lässt es mich fast nicht widerstehen. Und wenn wir so eine Packung haben, dann ist es wirklich schwer, dass sie überhaupt 2 Tage bei uns im Haushalt überlebt, wenn überhaupt 2 Stunden. Und immer wieder, wenn ich Raffaelos esse, muss ich an Andreas denken. Andreas, ein junger Teenie, hatte Geburtstag und zum Geburtstag bekam er 4 Packungen Raffaelos geschenkt, weil er auch Raffaelos liebte, mindestens so sehr wie ich. Und der Erzählung zufolge nahm er diese 4 Packungen eines Tages mit in sein Zimmer und zog sich zurück und aß tatsächlich die ganzen Raffaelos hintereinander weg auf. So, und wie es natürlich so war, kam diese Raffaelos wieder zurück ins Leben, natürlich ungenießbar. Und auch der Überlieferung zufolge rührte er danach ein halbes Jahr keinen einzigen Raffaelo mehr an. Er konnte das gar nicht sehen und musste aufstehen. Aber was zeigt mir das? Also einmal zeigt mir das, mir würde es auch so gehen wie Andreas, wenn ich nicht jedes Mal daran denken müsste, wenn ich Raffaelos esse. So, von daher bin ich immer gewarnt, das wirklich auch zu genießen. Aber ich glaube, man kann sich an guten Dingen überfressen und dennoch es nicht schätzen. Für mich sind das sogenannte First World Problems. So, ja, also bei uns geht die Welt unter bei bestimmten Problemen oder wir kriegen eine Krise. Zum Beispiel, wenn wir ein Smartphone in die Hand nehmen und wir haben feuchten Finger und er erkennt unseren Fingerabdruck nicht und wir müssen irgendwie mit Mühe und Not doch irgendwie wieder den Code eingeben. So, oder der Speicher auf dem Smartphone ist voll. Oder du freust dich riesig, wenn ein Gruppenfoto geschossen wird, ja, und man reicht dir die Kamera und du darfst als Auserwählter dieses Foto schießen und du bist nicht auf dem Gruppenfoto mit zu sehen. Für uns geht die Welt unter, ja, und wir kriegen die Krise bei solchen Momenten. Ich nenne das First World Problems. Aber ich glaube, es wird immer wieder Krisen geben in unserem Leben, auch in einer unterschiedlichen Größe. Und diese Krise betrifft uns global, auch vielleicht in einer noch nie dagewesenen Weise. Aber ich glaube, jede Krise streckt uns. Jeder von uns hat es in der Hand und kann sich fragen, was nehme ich aus dieser Krise mit? Was will ich eigentlich lernen? Auch die ersten Christen, die hatten wirklich gleich Krisen, mit Krisen zu kämpfen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren waren. Aber sie lernten damit umzugehen, merkten, dass Jesus immer noch auf dem Thron sitzt. Sie lernten, die Herausforderung zu meistern. Und was mich vor allen Dingen wirklich beeindruckte, in dieser wirklich existenziellen Situation auch einander noch zu dienen. Ich liebe die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, ein Buch im Neuen Testament, die einfach erzählt, wie die erste Kirche entstand. Auch einzelne Begebenheiten, die Leute einfach erlebt haben mit Gott. Und diese Apostelgeschichte ist so spannend, dass mir jemand auch gesagt hat, hey, das ist wie eine gute Serie bei Netflix. Ja, man kann irgendwie nicht aufhören zu lesen, man muss einfach wissen, wie es weitergeht. Aber das Ende der Apostelgeschichte kommt ziemlich überraschend. Ganz ehrlich, mich hat das irgendwie enttäuscht, weil es ist nicht so ein Hollywood-Ende, wie wir uns das vorstellen. Es endet mit Paulus in einer Krise. Und man hat sich tatsächlich gefragt, Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat er das absichtlich getan oder war es aus Versehen? Hat es irgendwie nicht geschafft, diese Geschichte zu Ende zu schreiben? So richtig weiß man es letztendlich nicht. Aber die Literatur gibt uns Aufschluss, was mit Paulus passiert ist. Er lebte 2 Jahre in Untersuchungshaft in Rom. So, er konnte Besuch empfangen, aber er durfte das Haus nicht verlassen. Und er schrieb viele Briefe, darunter auch Kolosser, Epheser, Philippa, auch die Philemon-Brief, die sogenannten Gefängnisbriefe. Und wie es Paulus erging, das können wir lesen in dem Philipperbrief. Und ich bin wirklich erstaunt, was wir dort lesen. Und lasst uns gemeinsam hineinschauen in Philippa Kapitel 1, Vers 3 bis 6. Wenn du deine Bibel vielleicht gerade jetzt dabei hast, Philippa 1, Vers 3 bis 6. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Also wir merken hier, Paulus ist richtig gut drauf. Und wir können 3 Dinge lernen von Paulus, die wir vielleicht mitnehmen können in unsere Situation, wie wir in die Krisensituation umgehen können. Erstens, Paulus war in Hausarrest, aber er war hoffnungsvoll. War Paulus hier depressiv? War Paulus irgendwie schlecht drauf? Hat er irgendwie mit seiner Situation gehadert, war irgendwie in der Ecke, saß auf seinem Bett irgendwie verkauert und hat gesagt, warum geht's mir so schlecht und den anderen geht's so gut? Ja, warum geht es mir eigentlich so schlecht und werde ich so ungerecht behandelt? Nichts davon lesen wir hier. Ja, Paulus war hoffnungsvoll. Paulus war nicht depressiv, Paulus war hoffnungsvoll. Und Hoffnung ist hier in diesem Zusammenhang nicht eine Haltung, wie wir das verstehen, wenn wir sagen, oh, ich hoffe, es wird irgendwie gutes Wetter. Oder ich hoffe, es geht irgendwie nicht schlecht aus. Sondern Hoffnung hier in der Bibel drückt etwas aus, dass es eine feste Zuversicht ist auf die Zusagen, die Gott gegeben hat. Deshalb sagt Paulus oder schreibt er hier in Vers 6, ich bin ganz sicher. Und wir merken, mit Hoffnung kommt Sicherheit. Paulus war sich sicher, er hatte eine Zuversicht. Paulus hatte in seiner Situation weder Hoffnung noch seine Perspektive verloren. Er wusste, Gott sitzt auf dem Thron und er wird sein gutes Werk vollenden. Das, was er angefangen hat, das wird er tatsächlich vollenden. Und er wusste, die Welt dreht sich weiter, auch für mich. Nicht nur für die anderen, sondern auch für mich. Und er wusste, Frust bringt mich nicht weiter. Ich weiß nicht, ob du diese Situation manchmal kennst, wo du richtig gefrustet bist. Vielleicht eine Bahn verpasst oder die Bahn ist ausgefallen. Also ich kann so richtig toll frustriert sein. So. Aber Frust hat mich in dieser Situation eigentlich noch nie weitergebracht. Wenn ich zum Beispiel an einen Schalter gehe und ich bin frustriert, dann komme ich ganz schlecht überhaupt zu einem Ergebnis, weil ich kaum vielleicht vor Rage irgendwie einen Gedanken fassen kann. Und das wusste auch Paulus, dass Frust oder Depression ihn nicht weiterbringt, aber Hoffnung bringt ihn weiter. Und so war er sich sicher. Und wenn du das vielleicht auch schaust, hier und darüber nachdenkst und vielleicht auf die Krise guckst, wir können auf so viele Dinge schauen, die nicht sicher sind. Auf Verordnungen, die sich am Anfang stündlich verändert haben, die sich wöchentlich verändern. Wir können auf all die Dinge schauen, die nicht sicher sind. So, und wenn du auf das schaust, was nicht sicher ist, dann kommt sicherlich keine Hoffnung auf. So, du kannst auch, wenn du in einem Lebenssturm bist, auf das wackelnde Boot schauen. Ja, du kannst auf den Sturm schauen, du kannst auf die Dunkelheit schauen, du kannst auf die Wellen schauen. Du merkst vielleicht den Wind und alles dreht sich um dich herum. Aber das macht dich nicht sicher. Aber weißt du was? Jesus sitzt mit in deinem Lebensboot und du schaust auf ihn und auf einmal merkst du, hey, da ist eine Sicherheit da. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, wenn Jesus dabei ist, dann fühle ich mich sicher. Das gibt mir Hoffnung. Also mit Hoffnung kommt einfach auch Sicherheit. Mit Hoffnung kommt auch Dankbarkeit und Freude. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 3 und 4, aber nicht nur dies, wir sind auch stolz auf jegliche Bedrängnis. Ja, er schreibt, wir sind stolz auf jegliche Bedrängnis. Und man könnte wirklich meinen, Paulus, bist du hier verrückt geworden? Aber er schreibt, da wir wissen, Bedrängnis schafft Ausdauer, Ausdauer aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Paulus wusste, was mich nicht umbringt, das macht mich stärker. So, und er wusste, die Liebe Gottes in mir, die drängt mich, eine neue Perspektive einzunehmen. Sie drängt mich, Gottes Botschaft irgendwie weiterzugeben. Und er sah auf einmal Gottes Wirken und wurde dankbar für sein Leben, was Gott in ihm hineingeschenkt hat. Auch wenn es vielleicht ganz anders aussah und für andere Leute vielleicht aussichtslos aussah, wenn er in Untersuchungshaft war. Manche haben gedacht, er wird vielleicht zu Tode kommen. Und eine Freude stieg in ihm hoch, weil er wusste, Gott regiert. Und mit Hoffnung kommt Mut. Mut auf die Zukunft, denn Paulus war sich sicher, einmal das, was Gott vollendet hat, er wird es auch beenden. Und Gott lässt nichts unvollendet. So ist es mutig, manchmal auch in die Zukunft hineinzuschauen. Manche machen sich in diesen Tagen wirklich viele Sorgen. Wie wird es weitergehen? So, es gibt Verschwörungstheoretiker, Verschwörungstheorien über bestimmte Dinge und einige haben so richtig Armageddon-Vorstellungen und sagen, wie wird das Ende der Welt sein? Nehmen vielleicht sogar die Bibel, schauen in die Offenbarung hinein. Aber wenn ich das so höre, die Diskussion, die einige Leute führen, dann macht mich das nicht sicher. Ganz ehrlich, dann gibt mir das auch keine Hoffnung. Es macht mir sogar manchmal eher Angst. Aber als Jesus von Ende der Zeit sprach, dann hat er Sicherheit ausgestrahlt, dann hat er eine Hoffnung ausgestrahlt. Und er hat euch auch gesagt, macht euch keine Sorgen, weil jeder Tag hat an Sorgen genug. Und selbst wenn du in schwierigen Situationen bist und weißt nicht, was du sagen sollst, mach dir gar keine Gedanken, was du sagen sollst. Der Heilige Geist wird es dir zur rechten Zeit in diesem Moment eingeben. Und als er in den Himmel fuhr, sagte er vorher noch zu seinen Jüngern, ich bin bei euch bis an das Weltende in Matthäus 28, Vers 20. Und das macht mir Mut, durchzuhalten. Auch in Leiden irgendwie auch standhaft zu sein. Weil ich weiß, Jesus ist in meinem Lebensboot, egal wie es ausgeht, er wird auch diese Situation irgendwie vollenden. Ich will dich deshalb fragen, verbreitest du Hoffnung in diesen Tagen? Hoffnung, die Sicherheit ausstrahlt. Hoffnung, die Dankbarkeit und Freude schenkt. Hoffnung, die voller Mut in die Zukunft schaut. Paulus war in Hausarrest, aber er war hoffnungsvoll. Er war auch eingegrenzt, aber nicht abgegrenzt. Er schreibt in Philipper 1, Vers 12 bis 14, liebe Freunde. Ich finde es so toll, wie Paulus manchmal schreibt und die Leute einlädt. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Paulus war räumlich eingegrenzt, aber er war nicht abgegrenzt. Sein Wirkungskreis war viel größer als Leute, die vielleicht sogar damals umhergingen. So, er war damals in Rom und man sagte damals, viele Wege oder alle Wege führen nach Rom. Und von Rom führten letztendlich die Wege komplett in die ganze Welt hinein. Also Paulus hatte einen richtig großen Wirkungskreis. Und was das hier auch zeigte, Paulus hatte so eine Hoffnung in seinem Leben, dass andere Menschen ihn besuchen kamen. Ich habe mich ja auch gefragt, wäre Paulus vielleicht depressiv gewesen, irgendwie verkauert in der Ecke auf seinem Bett, hoffnungslos, keiner wäre ihn besuchen gekommen. Weil du kommst nicht jemanden zu besuchen, der irgendwie depressiv ist. Selbst die Soldaten der Palastwache, die auf ihn aufpassten, die konnten nicht anders, als die Botschaft zu hören und vielleicht sogar sich anstecken zu lassen von dieser Hoffnung, die Paulus einfach ausstrahlte. Mir zeigt das, Hoffnung bringt dich in Kontakt mit anderen Menschen. Deshalb bleib auch in Kontakt mit deinen Freunden. Zieh dich nicht irgendwie zurück irgendwie in dein Schneckenhaus. Wir haben so viele Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Und denken wir einfach nochmal an die damalige Zeit zurück. Damals gab es kein Telefon, es gab kein FaceTime, keine Videotelefonie, kein YouTube, wo man irgendwie kurz mal irgendwie einen Gottesdienst sich reinziehen konnte. Paulus war für sich, aber er schrieb Briefe. Er empfing Besuche. Er ermutigte andere Leute, Freunde, dabei zu sein und weiterhin zu glauben. Und wenn ich daran denke, wie einfach es heute ist, manche tauchen einfach ab und denken, okay, jetzt habe ich gar keine Chance, jetzt bin ich zu Hause oder jetzt bin ich eingeschränkt. Aber wie viele Möglichkeiten haben wir heute? Als ich im Zivildienst war damals und meine Freundin anrufen wollte, das war gar nicht so einfach. So, da lebte ich in einer 9-Mann-WG und musste anstehen fürs Telefon. Ja, ich weiß nicht, was schlimmer war, ob in einer 9-Mann-WG zu wohnen oder letztendlich anzustehen fürs Telefon, du darfst es dir selber aussuchen. Aber dann hatte ich das geschafft, dieses Telefon zu ergreifen, hatte die paar Münzen schon irgendwie in die Dose geworfen und dann hatte ich eine Stunde, um mit meiner Freundin zu telefonieren. Und dann drängelte schon der Nächste und dann musste ich auflegen. So, was haben wir heute für Möglichkeiten? Ne? Und ich weiß noch, meine erste Handy-Flatrate, die es dann damals gab, hatte ich irgendwas falsch gebucht? So, die erste Flatrate, ey, ich habe sie gebucht gehabt, damals fürs Festnetz. Hab das voll vercheckt, ne? Und meine erste Handyrechnung 80 bis 90 Euro. So, was haben wir heute für Möglichkeiten? Ja, wir können mit anderen Leuten einfach telefonieren. Und wo du einfach bist, wenn du jemand in Gedanken kommt, ruf den einfach an und ermutige den und frag ihn, wie es denen geht. Aber bleib auch in Kontakt mit deinem Umfeld. Vielleicht hat sich sogar die Möglichkeit ergeben, mit deinen Nachbarn ins Gespräch zu kommen, auch über den Glauben, weil ihr irgendwie draußen wart. Ja, ihr durftet euch sehen, durftet nicht Kontakt haben. Aber vielleicht gibt sich die Möglichkeit, die Tür offen zu halten. Man kann es nicht immer tun, aber du kannst für dich entscheiden, zu sagen, ich halte die Tür offen, lade vielleicht sogar mal die Leute zum Grillen ein bei mir im Garten, wenn wieder alles okay ist. Bleib auch in Kontakt mit deiner Kirche. Warte nicht, bis jemand auf dich zukommt, sondern geh vielleicht auf jemanden zu. Und es ist vielleicht auch bequem, gerade zu Hause zu sein und Online-Gottesdienst zu schauen, das zu genießen, gerade jetzt in dein Wohnzimmer. Vielleicht liegst du gerade auch in deinem Bett, hast es dir richtig gemütlich gemacht in deiner warmen Decke. Aber bleib in Kontakt mit deiner Kirche oder deiner Kleingruppe. Und vielleicht hast du auch irgendwo reingesappt, auch bei uns, weil dir der Gottesdienst richtig gut gefällt und der Lobpreis richtig gut gefällt. Ich will dich ermutigen, bleib auch in Kontakt mit deiner Kirche, weil es ist so gut, eine Kirche zu haben, wo man hingehen kann, wo man weiß, hey, da kann ich auftanken, da kann ich neue Hoffnung bekommen. Wir lernen also von Paulus, er war in Hausarrest, aber er war hoffnungsvoll, er war eingegrenzt, aber nicht abgegrenzt. Und er war an die Situation gebunden, aber er war verbunden mit dem Heiligen Geist. Manchmal kann es eine Ausrede sein, in der Situation, an die Situation gebunden zu sein. Manche sagen, Gideon, mir geht es gerade so schlecht und ich komme gerade irgendwie aus meiner Haut nicht raus. Und vielleicht haben wir auch manchmal Fehler gemacht und sind tatsächlich an die Situation gebunden. Aber du kannst durch den Heiligen Geist verbunden sein und freigesetzt werden und eine höhere Perspektive einnehmen für das, was Gott tun will. Paulus schreibt den Philipperbrief und wir sind heute so oft in diesem Philipperbrief, aber für mich drückt es so am meisten aus, wie Paulus fühlt, weil dieser Philipperbrief so viel Freude ausstrahlt. In Kapitel 4, Vers 11 bis 12, da lesen wir, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wir hatten es schon erwähnt, Paulus jammerte nicht groß rum. Er war zufrieden mit allem. Er hatte gelernt, umzugehen mit Mangel, umzugehen auch mit Überfluss. Und er hatte auch, sage ich mal, gelernt, was es bedeutete, Gott dankbar zu sein, egal wie die Umstände sind. Und ich meine, du kannst auch die Briefe von Paulus lesen. Er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten. Er hat wirklich so viel krasse Sachen erlebt, aber er ist immer wieder aufgestanden mit dieser Hoffnung, weil er einfach eine Ausdauer hatte, weil er diese Ausdauer bekam, weil er verbunden war mit dem Heiligen Geist. Was ich hier so beeindruckend finde und was wir hier lesen, er dachte nicht an sich selbst. Er dachte an die anderen. Er betete, aber nicht für sich selbst. Er betete für die anderen. Und wenn er für die anderen betete, dann nicht: Herr, bitte lieber Gott, mach irgendwie, dass die anderen nicht so ungerecht sind für mich und dass es mir besser geht, dass sie mich gut behandeln, sondern er betete wie in Philipper 1, Vers 3, wir hatten es anfangs schon gelesen: Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Das heißt, ohne Pflichtgefühl. Er war fröhlich, er war freudig, nicht aus Langeweile, sondern er betete wirklich mit frohem Herzen, weil er es einfach wollte und es ihm auf dem Herzen lag. Philipper 1, Vers 9: Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Das ist schon krass, oder? Über die begrenzten Umstände hinaus spürte er die Hoffnung, dass er im Glauben sah, dass etwas passierte und es im Gebet auch formulierte. Und du kannst an bestimmte Situationen gebunden sein, aber du kannst verbunden sein mit dem Heiligen Geist und auf einmal eine höhere Perspektive einnehmen. Und mit dieser Perspektive verändert sich auf einmal auch die Art des Betens. Du fängst einmal an, ganz anders über die Welt nachzudenken. Du fängst auf einmal an, ganz anders über dich selbst persönlich nachzudenken. Du fängst auf einmal an, ganz anders über dein Umfeld nachzudenken, über deine Freunde, über Leute, mit denen du zusammen bist, über deine Arbeitskollegen. Und dein Herz brennt auf einmal, weil du das Brennen von Gott spürst für diese Situation, was Gott tun will. Und der Heilige Geist schenkt uns diese Hoffnung. Und wenn du Hoffnung spürst, dann betest du mit frohem Herzen. Nicht aus dem Pflichtgefühl, ich muss beten. Morgens beim Aufstehen, beim Bibellesen oder abends, ich muss irgendwie noch diesen Tag abschließen. Ja, das kann eine gute Sache sein. Aber du betest einfach aus einer inneren Dankbarkeit und Freude raus. Und wenn du Hoffnung spürst, dann betest du auch, dass die Liebe Gottes wächst. In Jakobus 2, Vers 13 heißt es: Barmherzigkeit, also die Liebe Gottes, triumphiert über das Gericht. Wir beten nicht über andere aus, dass etwas Schlechtes passiert, sondern wir sprechen Segen aus über andere. Dass Gutes passiert, dass Gott anfängt zu wirken, dass seine Liebe einfach größer wird, in den Herzen mehr Raum gewinnt, in den Herzen der anderen Leute. Und ich finde, da liegt so eine Kraft darin. Und wenn du Hoffnung spürst, dann betest du, dass Erkenntnis und Einsicht kommt. Nicht nur kommt, sondern auch zunimmt. Weil du erkennst, dass Gott das Beste sucht, auch gerade dort, wo du bist. Auch auf deiner Arbeitsstelle, in der Schule oder in der Universität. Auch in der Politik. Und du hast keine Angst, einfach das zu teilen, was Gott dir einfach aufgetragen hat. Dein Wunsch ist, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir brauchen Menschen mit Einsicht und Erkenntnis, auch in der Politik. Und wie wäre es, wenn wir anfangen zu beten und uns nicht zu beschweren? Weil Frust bringt uns nicht weiter in diesem Moment, sondern Einsicht und Erkenntnis, die wächst in der Liebe Gottes. Paulus hat das Leben umarmt, trotz schwerer Umstände. Er war in Hausarrest, aber trotzdem war er hoffnungsvoll. Er war eingegrenzt, aber nicht abgegrenzt. Er war gebunden an die Situation, aber verbunden mit dem Heiligen Geist. Paulus' Geschichte endet ganz abrupt, hatte das schon erwähnt. Aber was passiert als nächstes? Ja, wir passieren als nächstes. Wir sind dran, es liegt an uns, diese Geschichte fortzuschreiben. Wir sind die Apostelgeschichte 2.0. Und die Frage ist, werden wir es gut beenden? Werden wir es nachahmen, wie Paulus es tat? Werden wir diejenigen sein, die Hoffnung verbreiten? Wird unser Beispiel in dieser Zeit die Türen öffnen für die nächste Generation, als Beispiel voranzugehen, wo sie sagen, wow, diese Generation ist mutig und ist hoffnungsvoll vorangegangen. Und in der nächsten Krise wird die Generation, vielleicht die Jüngsten unter uns, die Generation Z, wie man sie nennt, wird sagen, wow, wir haben es an unseren Müttern und Vätern erkannt. Wir haben eine Krise erlebt, aber sie sind hoffnungsvoll und mutig vorangegangen, mit aller Sicherheit, auch im Glauben. Dort, wo du bist, umarme das Leben, egal wie die Umstände sind. Frust bringt uns nicht weiter, aber schau auf Jesus, wenn er in deinem Lebensboot sitzt, kannst du dir sicher sein, er wird das gute Werk vollenden, was er in dir begonnen hat. Wie kannst du Hoffnung verbreiten? Du kannst in den nächsten 2 Wochen vielleicht Folgendes tun. Schreib doch 5 Menschen auf. 5 Menschen, denen du nahestehst, wo du meinst, hey, die brauchen Jesus. Die brauchen Gebet. Dann schreibst du sie auf einen Zettel oder in dein Tagebuch. Oder du schreibst dir einen Zettel und heftest den irgendwie in einen Board oder Kühlschrank, wie auch immer, wie geheim das sein darf oder auch nicht. Also wenn deine Liebste gerade irgendwie draufsteht und keiner es weiß, dann lieber in dein Tagebuch. Aber dann fang jeden Tag einfach mal an zu beten für diese 5 Menschen. Auch, dass sich eine Tür öffnet, auch eine gute Nachricht weiterzugeben. Und es kann durchaus sein, dass Gott dir eine Botschaft aufs Herz legt, Hoffnung zu verbreiten. Und du bist auf einmal ein Botschafter und kannst jemanden anrufen und es öffnet sich eine Tür und du bringst die Liebe Gottes hinein. Es kann sein, dass du heute auch hier zuhörst und du hast Jesus noch nicht in dein Lebensboot eingeladen. Oder du bist dir nicht sicher, ob Jesus im Lebensboot sitzt. Und glaub mir, du kannst heute diesen Schritt tun, wo du sagen kannst, Jesus, ich lade dich ein, in mein Lebensboot zu kommen. Auch in einer Krise, auch wenn das Schiff klein ist oder das Boot oder das Bötchen einfach klein ist und du auch mitten im Sturm bist oder du hast angelegt, hey, Jesus läuft übers Wasser, direkt rein in dein Boot. Nichts ist für ihn zu schwer. Was du tun kannst, ist ihn einfach einzuladen. Egal in welcher Situation du bist. Und ich will dich einladen, dieses folgende Gebet einfach mitzusprechen. Auch gerade dort, wo du bist, einfach laut mitzusprechen. Ich bete einfach vor und bete dieses Gebet ganz bewusst mit, wenn du Jesus in deinem Leben einladen willst, wenn du sagen willst, Jesus, ich lade dich ein, in mein Lebensboot zu kommen. Ich lade dich ein, dass du Chef wirst in meinem Leben. Und ich kann dir sagen, Gott ist nicht jemand, der dir irgendwie das Leben vermiest. Gott hat das Leben geschaffen. So, und er will, dass du Hoffnung hast. So, und er ist derjenige, er ist der Schöpfer, der dich begleiten will, dass du das Leben auch richtig genießen und umarmen kannst. Und wenn du das tun willst, bete doch dieses Gebet nach. Herr, ich komme jetzt zu dir. Herr, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange dein göttliches Leben. Ich glaube mit meinem Herzen. Und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus ist mein Herr. Amen. Wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, lade ich dich ein, unbedingt Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir wollen gerne persönlich mit dir beten und lade dich auch ein, dann wieder hier in unsere Kirche zu kommen. Oder wenn du in einem anderen Ort bist, vielleicht auch Kontakt mit einer anderen Kirche einfach aufzunehmen. Gott kommt gerade jetzt in dein Leben rein. Und ich sehe gerade, wie er lächelt und sich freut, mit in deinem Lebensboot zu sitzen. Dort, wo du bist, auch will ich dich gerade segnen für deine Woche, all deine Herausforderungen, die du einfach anpacken willst und den Segen aussprechen. Herr, wir danken dir, dass in dir eine Hoffnung ist, die nie endet. Eine Hoffnung ist, Herr, die über unser Denken einfach hinausgeht. Herr, du schenkst einen Frieden, der all unseren Verstand übersteigt. Und so spreche ich einfach deine Hoffnung hinein, überall in den Situationen, wo wir uns hoffnungslos fühlen. Kraft, wo Kraftlosigkeit ist. Ganz neuer Mut, wo Angst ist. Und ich spreche Segen aus, überall, wo du hingehst, jeden Schritt, den du tust, auch aus dem Haus raus, alles, was du denkst, alles, was du anfasst, soll mit Erfolg gekrönt sein, weil der Herr, der Gott, ist mit dir und geht mit dir. Und die Engel begleiten dich. Amen.